Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
Ich bin immer irgendwo hin und mein Gegenüber hat schon gespürt, oh je, der will was von mir. Oh je, jetzt kommt der Günther, der will eine Rolle. Anscheinend habe ich das rausgetragen.
Dann hat der Schauspieler Christian Brückner netterweise richtig, ich zitiere, gesagt, okay, ich halte meinen Arsch in die Kamera.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo nach Berlin, Andreas Günther.
Ja, schönen guten Tag, hier ist Berlin. Wie geht's in Baden?
Hier ist Berlin. Oh, Andreas. Oh, warte ganz kurz. Ja, Andreas, es muss noch eingeleuchtet werden.
Oh, ja, ja, ja.
Die ist auch sozusagen hier auf dem.
Siehst du das hier,
Jürgen? Ja. Ja, das sieht man.
Ich mach mal hier sowas.
Was meinst du wieder?
Das geht für dich.
Ja, ja, das geht, so weit gehe ich nicht rein. So, das sind wieder mal ein paar Originalaufnahmen direkt vom Set. Wir leuchten jetzt gerade ein. Ton wird noch eingebaut. Also wahnsinnig laut. Uwe Preuß, Anneke Kim-Sarnow und ich sind hier in einer Dreier-Szene. Wildes Durcheinander.
Oh, dann lass uns mal ein Bild einrichten, bitte.
Gibt's noch was dazwischen? Gibt's diese beiden Positionen?
Gleich geht's weiter.
So, das war das Einleuchten beim Polizeiruf in Hamburg letzte Woche.
Ganz genau.
So, ich habe gleich für dich ein paar Geschichten aus der Biografie von Bryan Cranston, die vielleicht auch ganz interessant sind für dich.
Ja,
einfach mal so zu sehen, wie macht es ein Schauspieler, der in Hollywood ist? Was hat der für eine Philosophie? Wie geht der ran an Dinge und so? Da sind ein paar ganz interessante Sachen dabei.
Oh, spannend.
Aber zuerst mal kommen wir zu dir. Die letzten 14 Tage warst du in Hamburg beim Drehen der Polizeiruf 110 mit der neuen Folge.
Ganz genau.
So, wie lief's?
Die neue Folge, Polizeiruf 110, seine Familie kann man sich nicht aussuchen.
So heißt die Folge oder meinst du das über die Kollegen?
Nee, so heißt die Folge. Also. Und auch über die Kollegen natürlich.
Gut, unsere Begrüßung jetzt, die war ja sehr herzlich, aber nicht so herzlich wie am Set.
So, jetzt laufe ich hier mal durchs Kommissariat und jetzt kommt meine Kollegin, die Frau König, gerade an mir vorbei. Das ist, schau mal, so begrüßt mich meine Kollegin Frau König. Und jetzt haben wir hier den Thorsten, unseren Tonmeister. Alle begrüßen mich heute mit Küsschen. Das ist nämlich der letzte Drehtag. Und der Regieassistent, der macht laute Ansagen, dass wir jetzt gleich weitermachen müssen. Und jetzt ziehe ich noch meine Jacke an und dann geht's schon wieder in die nächste Probe.
Das sind der Uwe noch.
Ja, an dem Drehtag bin ich so mal durchgelaufen. Ich kam gerade ans Set und habe einfach mal den Ton mitlaufen lassen und habe jedem guten Morgen gesagt. Und kaum natürlich lasse ich einen Ton mitlaufen, sind alle ganz, ganz liebevoll. Bussi, 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 Bussi.
Ach, guck mal.
Nein, also es ist immer bei uns sehr, sehr herzlich. Das muss man eigentlich sagen, das ist das Schöne. Der Tonmann, den wir gehört haben, der Thorsten, der ist, glaube ich, jetzt mittlerweile seit 10 Jahren bei jedem Film dabei. Und das ist dann schon, man kennt sich, das ist so, das ist echt Family. Also der Polizeiruf ist für mich tatsächlich Familie geworden.
Und die Familie möchte natürlich auch mal in den Podcast eingeladen werden. So, wir haben heute einen Gast im Podcast und damit hast du schon deine Kollegen am Set genervt.
Helmet, ja! Was ist das jetzt? Okay, schöne Grüße von mir in die Welt. Seid nett zueinander, probiert es wenigstens.
Und ich kann schon mal so viel sagen, dass Anneke Kim-Sarnow demnächst bei uns live im Podcast sein wird. Wir freuen uns riesig! Das war jetzt unser Kameramann.
Ihr seid da alle in der Spiegelung.
Okay, ich muss raus hier, ich muss raus, ich muss raus.
Anneke, bei uns hier in knapp 20 Minuten oder
genau,
sowas.
Anneke,
sehr schön.
Gleich da sein. Ich bin sehr neugierig,
ob sie es
schafft.
Die ist ja... Also ich glaube, die ist ja wirklich eine herzliche. Aber wenn man sie nur aus den Filmen kennt, dann kann man Angst vor der haben.
Wirklich? Warum? Wie kommst du darauf?
Ja, ja, die wirkt so, als könne sie einem eine Ladung verpassen. Als hätte man keine Chance. Kann die Kampfsport zufällig?
Also sie hat schon so eine Physiognomie, wo man denkt, die
du denkst,
wenn die mal
sie kann Kampfsport.
Dann siehst du,
möchte ich nicht dazwischen stehen.
Unten wachsen oder sowas. sie ist schon sehr körperlich. Ja, ich glaube, die hat auch, ja, die hat schon Power, würde ich sagen.
Was heißt das, sie ist sehr körperlich?
In der Physiognomie her, dass sie ihren Körper gut trainiert, dass sie sportiv ist, dass sie sehr gut beweglich ist. Also das glaube ich ja. Und auch wenn man ihre Muskulatur der Oberarme sieht, sie ist gut durchtrainiert, finde ich auch. Also ja, da erzählen wir euch nachher mal noch eine lustige Geschichte dazu.
Ist sie so eine, die denn tatsächlich auch morgens um 5 Uhr schon aufsteht und erstmal 1,5 Stunden joggen geht, bevor der Drehtag beginnt?
Das ist sie nicht.
So, Andreas, erzähl, was war denn bei dir alles los in den letzten 14 Tagen? Wie hat der Schauspieler denn gelebt? Wovon hat er gelebt?
Von Luft und Liebe.
Von Luft und Liebe. Ja. Gab's Liebe? Oh, das interessiert uns jetzt.
Schau mal, da ist er gleich dabei.
Was? Nein,
nein. Ja klar, Liebe zu meinem Projekt. Wir haben den Polizeiruf, die letzten Drehtage hinter uns gebracht. Wir haben den Film fertig gedreht. Das waren extrem lange Tage, weil immer so der letzte Block sozusagen, der spielt dann im Kommissariat. Das sind immer so 4-5 Drehtage. Und die sind pickepacke, vollgepackt natürlich, mit Szenen, die auch deshalb schwierig sind, weil sie oft nur daraus bestehen, Infotexte zu liefern, die wir aber als Schauspieler natürlich unterfüttern müssen. Und in diesem Kommissariat hatte es gefühlt letzte Woche um die 40, 45 Grad. Und das ist dann schon heftig, wenn da so 40, 50 Leute rumrennen. Ich weiß nicht, an einem Tag, war letzte Woche Donnerstag, das war in Hamburg so heiß. Und ich schwitzte und meine drei Garderobierendamen wirklich mit Fächern, mit Ventilatoren um mich rum waren, damit man diese Schweißflecken auf dem Hemd schnell wegbekommt in den Umbaupausen, damit dann wieder auf Anschluss ist und trocken ist, trockengelegt. Ich wurde sozusagen trockengelegt. Und das ist dann Gott sei Dank ist uns das geglückt und irgendwann hörte ich tatsächlich ein wenig auf zu schwitzen. Das war sehr vorteilhaft.
Aber entschuldige bitte, aber da muss es doch irgendeinen goldenen Trick geben, wie du diese Schweißflecken unterbinden kannst. Habt ihr nicht so Klebepflaster einfach unter der Achsel, dass diese Schweißflecken nicht ins Hemd übergehen? Für Dreharbeiten kann man das ja mal machen.
Absolut richtig. Da spricht ein Fachmann, wie wir hören, der Herr Thees. Natürlich.
Das ist einfach nur gesunder Menschenverstand. Ja, also ich kenne die Dinger tatsächlich nicht.
Das ist richtig so. Aber das wird natürlich gemacht. Aber du schwitzt ja nicht nur unter den Achseln, sondern du fängst ja an, plötzlich, wenn du ein hellblaues Hemd hast, dann ist plötzlich, wenn du lehnst an der Lehne des Stuhles, die jetzt auch noch heiß ist. Und dann läufst du aus dem Bild raus und dann, Cut, kann man das Hemd von Andreas Günther bitte wieder trockenlegen. Es ist voller Schweißflecken. Dann muss es geföhnt werden und so weiter. Und du kannst irgendwann deinen Körper bei 45 Grad da drin und dann, dann muss alles manchmal ganz schnell gehen. Aber das ging dann Gott sei Dank. Und sonst dann bin ich sehr, sehr neugierig. Ich kam dann am Freitag zurück aus Hamburg und habe Samstagvormittag eine E-Mail bekommen mit den zwei neuen Drehbüchern für die neuen beiden Blind ermittelt, der Wien-Krimi-Filme. Die werde ich jetzt lesen, die Tage. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Da geht es ja dann auch schon im September los.
Aber hältst du das aus überhaupt? Ich meine, wenn jetzt drei neue Drehbücher kommen, ich würde mich doch sofort auf die Dinger raufstürzen und sofort reinlesen und vor allem natürlich erstmal, was habe ich zu spielen? Was sind meine Sätze, die ich sage? Oder das machst du doch bestimmt. Was sind meine Sätze?
Das ist bei mir gar nicht so.
Der Fan hier steht drüber. Gibt's doch gar nicht.
Ich lese das Buch halt. Ich will erstmal die Geschichte verstehen. Natürlich guckt man auch, wie ist meine Figur geschrieben. Aber jetzt nicht, was habe ich zu sagen, kurz, wo tauche ich oft genug auf? Nein, das ist es nicht. Und du hast recht.
Aber das wäre normal, Andreas. Wirklich, nee, das wäre normal.
So. Also ich habe jetzt viele Kollegen, wir haben da oft drüber gesprochen. Und es geht nicht darum, was habe ich zu sagen, sondern, wenn ich mit Annika oder Charlie drüber spreche, dann Wie sind die Figuren eingebunden? Wie funktionieren sie innerhalb der Geschichte? Das ist erstmal wichtig, weil die einzelnen Texte, die findet man nachher eh. Aber in erster Linie ist ja wichtig, stimmt die Dramaturgie? Ist meine Figur im Kontext des Gesamten steht sie richtig da. Das ist für mich das Wichtigste. Und du hast
Respekt.
Wo du recht hast, ist, normalerweise am Wochenende wollte ich sofort lesen, aber ich hatte so viel unnötigen Büro- administrativen Scheiß zu tun, dass ich noch nicht die...
Also die Steuererklärung 2015 noch.
Solche Dinge, ganz genau, dass ich noch nicht die Muße gefunden habe, Kopf frei zu machen und mich mal 3-4 Stunden hinzusetzen und das zu lesen. Aber das wird morgen der Tag sein, wo ich beide Bücher lesen werde. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Also ich habe ja auch so ein bisschen so Amateurtheater natürlich viel gemacht mit einer englischen Theatergruppe. Ich glaube, mir ist noch nie einer untergekommen, der nicht als erstes geguckt hat, was hat er oder sie zu sagen. Ich glaube, dass das ein ganz normaler Reflex eines Schauspielers eigentlich ist. Ich war nur so erstaunt über deine Aussage tatsächlich. Es gibt ja diesen einen philosophischen Satz, der kommt aus Japan und den finde ich wirklich interessant. Also deine offizielle Version haben wir jetzt gehört. Ich gucke erst auf die Dramaturgie, meine Sätze interessieren mich nicht. Aber dieser philosophische Satz, der lautet, wer bist du, wenn keiner zuschaut? Und den finde ich, den hat Doris Dörrie mir neulich nämlich gesagt. Und den finde ich richtig gut, weil man selber da unendlich lange drüber nachdenken kann. Wer bist du, wenn keiner zuschaut?
Naja, die Frage ist ja, was heißt das, ne? Wer bist du, wenn keiner zuschaut?
Naja, wie benimmst du dich, weil du niemanden bedienen musst, weil du nichts vorspielen musst, wenn du einfach tatsächlich 100% du selbst sein kannst, was wir ja tagsüber gar nicht sein können im Zusammenspiel mit anderen.
Aber das ist jetzt nämlich die interessante Frage, die ja auch viele Psychologen jetzt in dieser Corona-Zeit aufgeworfen haben, nachdem viele Menschen in die Kurzarbeit gegangen sind, teilweise nicht mehr ihrem Job nachgehen konnten, dass sehr viele, vor allen Dingen Männer, Probleme mit ihrem eigenen Ich bekommen haben, weil sie ihr eigenes Ich nur dadurch definieren, durch den Job. Und wenn der jetzt wegfällt, eben, wer bin ich dann noch? Aber eigentlich bin ich ja immer derselbe. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass das früher bei mir ganz, ganz, ganz schwierig war. Wenn ich nicht gedreht habe, fühlte ich mich klein, ich fühlte mich nichts wert. Und weil ich all meine Wertigkeit, mein Selbstwertgefühl darauf ausgerichtet habe, dass ich das mir hole von meiner Arbeit. Aber ich habe gelernt, auch wenn ich nicht drehe, bin ich immer noch derselbe Typ. Und zwar ein guter Typ. Und egal, ob ich nicht drehe oder ob ich drehe. Also das eigene Ich, das muss immer gefüttert werden von einem selbst. Man sollte, glaube ich, nie sein Selbstwertgefühl von außen beziehen. Das dazu am heutigen Tage von Andreas Günther.
Sehr gut. Mir ist übrigens noch eingefallen, wenn ich Regisseur wäre bei euch im Sommer und ihr dreht bei 45 Grad, frage ich mich, warum man diesen Raum nicht kalt kriegt. Man kann doch links und rechts kosten ein bisschen Strom, aber sind ja auch besondere Umstände. Den kann man doch kalt klimatisieren eigentlich, den Raum. Das wäre für alle angenehmer, aber ist nur so eine Idee von mir. Wenn ich Regisseur wäre, damit die ganzen Klamotten nicht durchschwitzen und ihr trockengelegt werden müsst, ich würde euch alle in Neoprenanzügen spielen lassen, unter dem Anzug, unter dem Hemd. Komplett in Neopren. Weißt du, und wir hätten das Problem nicht mehr. Wir würden so viele Kosten sparen. Ohne Witz, gute Idee für die Produktion. Ich sag's dir einfach nur ganz vorsichtig,
oder? Das finde ich super. Also die Idee mit diesen Neoprenanzügen, die gefällt mir. Jetzt stell dir vor, laufen 5 Kommissare alle Neoprenanzügen.
Du siehst die ja nicht, die sind ja unter den Anzügen.
Ja,
also deswegen, du siehst die Neoprenanzüge ja nicht.
Du siehst auch nicht, dass du plötzlich ein bisschen breiter geworden bist.
Das sind die neuen, dünnen Neoprenanzüge.
Hey, ja. Hast du mal so einen Neoprenanzug angehabt?
Ich glaube einmal ja.
Das ist auch nicht so angenehm. Ja. Ich hatte es auch einmal.
Nein, das ist sehr mühsam. Boah.
Ich weiß noch, das war meine allererste Rolle bei der Cobra 11. Jetzt pass auf. Das war, das ist ewig her. Und ich weiß noch, es war Januar in Köln, in Düsseldorf haben wir gedreht. Es war eisekalt. Und im Drehbuch stand, dass meine Figur flüchtete vor der Polizei, baute einen Unfall und das Auto, in dem ich saß, schoss übers Geländer in den Rhein. Januar. Und ich so, wow.
Und du warst wo? Was? Du warst aber nicht in dem Auto, da war natürlich nur der Stuntman drin.
Da war der Stuntman. Jetzt hieß es aber. Anschlussdreh, Auto fällt, stürzt ins Wasser. Die Rolle XY überlebt und taucht wieder hoch. Also musste ich im Januar in diesen eiskalten Rhein hinein und da hatte ich diesen Neoprenanzug an. Ey, das sind so Momente, das finde ich so wahnsinnig geil. Sowas macht so.
Aber du hast nichts gemerkt, ne? Du hast nichts gemerkt. War alles cool.
Alles cool.
Selbst im Januar.
Ich war auch nicht, natürlich waren überall Rettungsschwimmer um mich herum. Es war mega abgesichert, ja. Wahnsinn. Und ich merkte schon nach 5 Minuten, wie die Kälte langsam durchkam. Also, und vor allen Dingen waren meine Hände frei. Und das Gesicht konntest du ja nicht, das musste ja im Bild sein, weißt du? Und das war schon scheißkalt, du leck mich am Arsch. Es war richtig eiskalt. Also, aber das ist natürlich so eine Herausforderung. Also sowas das war Wahnsinn, du. Das sind echt spezielle Momente.
Ach, wie schön. Bei euch bei der Probe war es sehr stressig diesmal. Ja. Also du hattest kaum Zeit, irgendwie groß was einzufangen, weil wirklich immer irgendwas los war.
Man kriegt
aber
so ein bisschen
was
so
für ein
Gefühl,
Gewusel.
Oder? Wenn man das hört, unseren nächsten Einspieler, das ist wie lebendig und was für ein kurz, das ist ja kurz vorm Take, ja, und was da für ein Gewusel ist. Und du musst dann plötzlich als Schauspieler natürlich innerhalb von 3 Sekunden absolut in dir ruhen. Okay, und bitte. Und dann muss es losgehen.
Da hören wir mal rein hier. Gewusel während der Probe.
So, das ist jetzt eine Live-Probe. Direkt.
Leise, bitte.
Kannst du, Jürgen, geh mal kurz auf Position. Ich glaube, wir müssen Röder noch ein bisschen anders einrichten,
genau,
oder?
Ja, wir haben ihn mehr zu seinem Links eingerichtet, ne? Er müsste mehr zu seinem Links, Röder.
Ja, könnte Röder ein bisschen weiter zu seiner Links?
Das war unser Regisseur. Ja. Der jetzt noch die letzten Anweisungen gibt.
Noch ein Stückchen, oder?
Ja, noch ein bisschen.
Noch ein bisschen, bitte.
Ah, nee.
Zu viel? Mehr. Zu viel jetzt aber auch?
Nein, was geht?
Stopp, ja. Okay.
Man ist noch kurz vor einer Probe.
Gut, war's voll?
Er sitzt schon sehr tief in dem Stuhl, also wenn er nicht fragt, aber ich weiß nicht, ob man da noch ein Kissen, aber in der Nahen sieht es gut aus.
Gut, wir lassen einmal technisch durchgehen.
Okay. Genau, lass uns noch eine machen, oder?
Ruhe, bitte.
Ruhe bei der
Technikprobe. Ich gebe dir ein Zeichen.
Mhm.
Und. Okay, und bitte!
Hier sind das. Den Stocker von Frau Sommerhambe. Das ist alles immer ein bisschen strange.
Nächste Mal machen Sie 2 Kopien.
Auf jeden Fall. Können wir?
Na los.
Super.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, okay, war alles noch ein bisschen müde. Aber
das war mal eine Probe.
Wenn letztendlich das letzte Kommando gegeben wird und es geht los, da sind aber auch wirklich alle da, ne? Da versaut es keiner mehr.
Also sollte es keiner, natürlich gibt es immer dann mal wieder irgendwo jemand trotzdem reinquatscht, ja, weil es ist halt eine Probe und klar, hohe Konzentration, aber dann gibt es immer mal plötzlich so, plötzlich hörst du irgendwo Stimmen, die da hinten noch das Licht rumbauen, ja, und ja, das passiert immer wieder, aber wir versuchen schon diese Probe, wie wir jetzt ja auch gehört haben, da ist ja extreme Hektik und das war in einem ganz kleinen Büro, ja, und jeder rennt rum und alles, noch die letzten Fragen und jeder glaubt ja, seine Frage ist die wichtigste und wird noch lauter und noch lauter und wir stehen alle auf Position, wir Schauspieler warten, versuchen uns zu konzentrieren. Ja, also, ja, da merkt man eben, was da für eine Hektik so kurz davor ist. Und manchmal ist es dann noch viel schlimmer, das heißt schon Ton ab und dann kommt plötzlich die Maskenbildnerin dorthin, dann kommt die Garderobiere noch dahin. Obwohl schon Ton ab, das ist so das Signal, jetzt ist alles ruhig. Aber manchmal, dann sieht sie, wie so eine Schweißperle über die Stirn läuft. Ja, dann wird die noch weggemacht. Oder bei Anneke ein Haar plötzlich falsch sitzt. Oder bei mir der Hemdkragen nicht richtig ist. Dann wird das alles noch schnell gemacht. Und dann aber Was ist das nächste Kommando, nämlich? Und bitte.
Oder jemand hat in der Ecke einen Kreislaufkollaps, weil 45 Grad sind. Irgendwie, oh, können wir schon wieder nicht anfangen zu drehen.
Genau.
Ist schon wieder einer umgekehrt.
Oder du hörst draußen auf der Straße plötzlich Tatütata. Ja, dann sagt der Tonmann, abgebrochen. Oder ein Flieger, abgebrochen. Ja, also, ist schon... Ja, schon Wahnsinn, was da so los ist. Aber es macht ja auch Spaß. Es ist ja auch so ein Kick. Also dieses kurz vorher, diese massive Anspannung.
Ja.
Ich merke, und dann, sobald der Regisseur bitte sagt, Entspannung. Also, dass man dann im Take
Entspannung.
Diese richtige, das Mittelmaß findet zwischen Anspannung und Entspannung. Das ist so wie beim Golfen. Du darfst nie mit Kraft schlagen, sondern der Körper muss eins in der Bewegung sein. Und das ist ganz interessant. Ich habe da mal mit einem Golfer drüber gesprochen. Es war interessant, diese Parallelitäten.
Ich habe für dich ein paar kleine Geschichten aus der Biografie von Bryan Cranston noch. Alive in Parts heißt das Buch übrigens, was auch ein geiler Titel ist, oder? Ein Leben in Rollen, sozusagen. Auf jeden Fall, das sind so drei ganz, ganz nette Sachen. Zunächst mal so ein bisschen zu seiner Attitüde. Also Stanislavski ist ja dieser große Schauspielguru. Ne?
Genau.
Der hat früher mal gesagt, love art in yourself, not yourself in art. Das wirst du nachvollziehen können. Liebe die Kunst in dir selbst.
Und nicht.
Ja, aber nicht dich selbst in der Kunst.
Genau.
Ne? Und das ist so ein Mantra, was auch Bryan Cranston hat. Und danach versucht er zu leben. Und er sagt, es ist auch völlig okay, seinen Erfolg einfach auch, den man hat, egal was kommt, zu genießen. Aber verliebe dich nicht in die Filmplakate, weil in dieses Bild, ja, mit dir in einem großen Film oder du, der du einen Oscar gewinnst oder die Limousine oder dass man reich und berühmt wird, überhaupt nicht. Wenn du das tust, wenn du dich in diese Bilder, in diese Vorstellung verliebst, dann hast du einfach auch schon verloren. Das wird auch nichts. Sein Vater war nämlich tatsächlich so. Und ich weiß nicht, ob der auch Schauspieler war, aber er vergleicht das mit seinem Vater. Und er wollte das eben anders machen. Und das ist auch so schön. Er belegt es auch mit einem Beispiel, als er für seinen ersten Emmy nominiert war. Da war seine Tochter Taylor, die war noch relativ jung, und seine Frau Robin und er haben also einen Babysitter gehabt, sind dann zu der Zeremonie abends gegangen. Und das war ein glamouröser Abend, also großartig das Ganze. Und dann sind sie nach Hause gekommen. Dann haben sie einen Babysitter bezahlt und dann haben sie gemerkt, irgendwie, oh, aus der Küche stinkt's aber mächtig, das ist der Abfall, der schon längst hätte weggebracht werden müssen. Dann hat seine Frau ihm einfach diesen Abfall gereicht, hier, bring mal raus. Er hält ihn auch so möglichst von sich, damit er sein Tuxedo nicht volltropft oder auch seine guten Lederschuhe. Und er hat da draußen erstmal den Müll rausgebracht. Und das ist eben Bryan Cranston. Interessant sind auch Auditions, Castings für Bryan Cranston. Ein Freund hat ihm mal gesagt, Alter, es geht nicht um das Ergebnis, was bei rauskommt am Ende. Es geht um den Prozess. Und du gehst nicht zu einem Casting, um etwas zu bekommen, wie einen Job oder Geld oder was weiß ich, Lob und Ehre, was weiß ich. Es geht nicht darum, dass du in Konkurrenz stehst zu anderen. Du bist einfach da bei einem Casting, um etwas zu geben.
Interessant.
Und deswegen sagte Bryan Cranston, genau, Castings ist für mich kein Prozess, wo ich etwas bekomme, wo einen Job bekomme, sondern Castings etwas, wo ich einen Job mache. Mhm. So einfach ist es. I was there to give a performance. Und es geht nicht um das Ergebnis. Das war ganz wichtig für ihn. Und er hatte natürlich vorher auch anders gedacht. Ansonsten wird es das nichts. Und deswegen konzentriere dich nur auf dein Dingens. Deine einzige Aufgabe beim Casting ist es, interessant zu sein, die anderen vielleicht in den Bann zu schlagen, etwas zu riskieren, dich komplett dem Text unterzuordnen und den Prozess, das kannst du natürlich auch alles bestätigen, auch einfach zu genießen. Also, das Ergebnis am Ende ist irrelevant.
Siehst du?
Und da hat sich für ihn alles geändert. Dann war sein Job nämlich nicht mehr Mittel zum Zweck. Und als er das geschafft hatte, da war er auch nicht mehr Bittsteller. Er ist nicht zum Casting gegangen, um Bittsteller zu sein für einen Job.
Und
dann sagte er, I had power in any room I walked into. I had power, which meant I could relax. I was free. So. Und das Schöne ist, natürlich hat er damit nicht jedes Casting gekriegt. Das weiß er auch. Oder jeden Job, ne? Das ist ganz klar. Aber das war auch nicht mehr sein Ziel. Er war da, um einen Job zu machen, um denen etwas zu geben. Punkt.
Das ist eine innere Haltung, die er für sich da gefunden hat. Und um die geht es immer.
Das muss man sich natürlich auch irgendwo leisten können im Kopf. Wenn du als Schauspieler natürlich auf der Suche nach einem Job bist und einfach nicht weißt, wo bezahle ich meine Miete, wie bezahle ich meine Miete im nächsten Monat. Das ist ganz klar. Da kann man nicht jedem sagen, ey, genieß den Prozess
Nein,
natürlich eines Castings oder so weiter.
Das kann keiner dir
sagen.
Das ist nicht so einfach. Das musst du selber finden. Das musste ich ja auch finden. Das war ja meine Krise damals, 2008, wo ich gesagt habe, ich höre auf mit der Schauspielerei und es geht nicht mehr. Und dieser Prozess des Loslassens plötzlich, diese Energien neu fließen zu lassen und nicht verkrampft, ich brauche den Job, Mann, ich kann meine Miete nicht zahlen, fuck, Mann, was soll ich machen? Plötzlich mal loszulassen und nicht zu wollen und plötzlich passieren Energien, kommen frei und dein Gegenüber spürt auch das. Also ich habe es mal mit einem sehr engen Freund, der mittlerweile Geschäftsführer ist von einem Sender, der sagte mir, weißt du, Andreas, du hattest vor vielen Jahren die Art, dass ich immer das Gefühl habe, du willst etwas von mir. Das war's, und das ist keine gute Ausstrahlung. Weißt du, wie ich meine? Ich bin immer irgendwo hin und mein Gegenüber hat schon gespürt, oh je, der will was von mir. Oh je, jetzt kommt der Günther, der will eine Rolle. So dieses, anscheinend habe ich das rausgetragen.
Witzig. Ja, klar, ist gut.
Und das hat ja dann irgendwann diese Selbstreflexion, eben dieses Erkennen, auch ohne meinen Job bin ich immer noch der Andreas Günther, der okay ist, ja, und der genauso ein guter Typ ist wie der, wenn er viel dreht. Wenn ich nicht drehe, bin ich derselbe Typ. Also, ja, das ist so eine Psychologie, der, ich nenne es einfach mal loslassen. Und was ich, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen mal gesagt habe, wo ich echt auch ein bisschen, wo es einen kleinen Shitstorm gab, das Leben ist schlauer oftmals als wir selber. Und damit meine ich, einfach mal loszulassen und dem Leben zu vertrauen und sich selber zu vertrauen, dass die Dinge gut werden. Manche Dinge kann man nicht kontrollieren, manche Dinge kann man nicht lenken. Das geht nicht. Ich habe keinen Einfluss, ob es heute regnet. Ja, da kann ich gar nichts machen.
Na klar, Bryan Cranston auf jeden Fall war es am Ende tatsächlich und er war da noch nicht so auf der Mega-Erfolgsstraße jetzt, also wie wir ihn jetzt kennen, sondern das waren noch die frühen Jahre. Ihm war es wichtig, einfach zu wissen, ich habe mein Bestes gegeben und das reichte. Und so, pass auf, was er jetzt gemacht hat mit den Skripten, mit denen er zum Casting gegangen ist, die sie ihm zugeschickt hatten. Er hat zu Hause so einen Korb, so einen Papierkorb letztendlich. Und nach dem Casting, nach der Audition, hat er dieses Skript in diesen Mülleimer geworfen und hat nicht mehr dran gedacht. Er hat losgelassen. I'd let it go, you know? You can't fake letting it go, ja? Du kannst aber auch nicht dich selber bescheißen und einfach so tun. Nee, ich hab losgelassen, sondern du musst dich tatsächlich auch körperlich davon trennen und das wirklich abnabeln von dir. Und das hat er gemacht, indem er das Skript dann tatsächlich in diesem Papierkorb getan hat und damit war es räumlich quasi erst einmal weg. So, und wenn er dann mal einen Callback bekommen hat und jemand angerufen hat, hey, Audition war erfolgreich, wir kommen Sie bitte nochmal, was weiß ich, dann ist er in den Korb gegangen, hat das Skript wieder rausgesucht und sagte dann manchmal, oh yeah, I remember this guy. Ah ja, das war nochmal this casting. Also er hat es wirklich geschafft, das komplett zu lassen. Ist gut, ne?
Ja, ist gut. Witzig. Ja, das ist das Loslassen. Wie ich gesagt habe, ja, ich mache es immer so. Ja. Also bei Castings, wir kriegen ja bei Castings oft nicht die ganzen Bücher, sondern wir kriegen dann diese 2-3 Szenen zugeschickt. Dann habe ich das Casting, spreche vor, habe meine 2 Szenen, pack sie wieder in meine Tasche, gehe raus. Und im nächsten Mülleimer, da schmeiß ich es rein.
Hast du gut gemacht. Du und Brian, da schwimmt ihr auf einer Welle. Ja. Das ist sehr gut.
Es ist, weil sonst nehme ich das mit und denke ja, oh je, warum haben die denn nicht angerufen? Die wollten sich doch am Nachmittag noch melden, wa? Und dann rufe ich meine Agentin an. Du, sag mal, Annette, kann man da mal anrufen, was jetzt eigentlich los ist? Und macht die ganze Welt verrückt, ja? Das ist Wahnsinn.
Also Andreas, du drehst zwar nicht in Amerika oder auch in Hollywood, ich habe aber eventuell trotzdem eine Idee, wie du noch ein bisschen Geld dazu verdienen kannst.
Als Coach, ne?
Hör dir bitte diese Geschichte von Bryan Cranston an. Der hatte diese Show gemacht, Malcolm in the Middle. Ich glaube, Malcolm mittendrin hieß die. Lief auch in Deutschland, genau. Und die hatte er ein Jahr lang gemacht. Ja. Das war, glaube ich, so seine erste größere Fernsehsendung, noch relativ jung. Und die hat er ein Jahr gemacht, als er einen Anruf bekam von der Music Clearance Abteilung. Also das ist die Abteilung für Musikrechte. Und die fragten, hey Brian, wie geht's? Bist du eigentlich Mitglied beim BMI oder ASCAP? Und Bryan Cranston, dann, da geht es um Musik, oder? Ja, das ist richtig, das ist für Komponisten. Alle, die Musik für Film oder Fernsehen schreiben, die sind da drin. Und Bryan Cranston, nee, warum? Naja, erklärte ihm der Typ, also ich habe doch den Job, dass ich jede Sekunde oder auch nur jede halbe Sekunde Musik aufschreiben muss von dem, was gefilmt wird. Und für jede Episode muss ich ein Skript oder eine Aufstellung an Fox, an das große Filmstudio, übermitteln, damit die sich um die Musikrechte auch tatsächlich kümmern. Und dann gab er als Beispiel Happy Birthday an. Happy Birthday to you? Two ladies got very rich off that song. Also da waren zwei Damen, die haben damit ziemlich viel Geld verdient. Und Bryan Cranston irgendwie, aha, das ist ja interessant, aber warum rufst du mich an? Naja, sagt er, deine Figur in dem Film summt und pfeift eine Menge.
Nein!
Und das ist praktisch Musik und ich muss das als Musik aufschreiben.
Nein.
Und deswegen sagt er, lass dich doch dafür bezahlen, als der Urheber und der Künstler, denn wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anders. Und willst du, dass das Geld irgendwie ins Studio geht? So, und dann sagte Bryan Cranston, was kostet es denn hier der BMI oder ASCAP beizutreten? Naja, das kostet nichts. So, dann hat er das also gemacht, hat seinen Antrag ausgefüllt, wurde also Mitglied und ein paar Monate später bekam er einen Scheck über $242. Und dann schaut er sich so, weil es zusammengeheftet, diese ganze Aufzählung an und über einen Zeitraum von 2 Jahren war jeder Moment, in dem er gepfiffen oder gesummt hatte, dort aufgeführt. Und eine Episode hieß zum Beispiel Reese Joins the Army Part 1 und da hat er so ein paar Sekunden gepfiffen. Für jede Szene konnte er mal sehen, wie viel Dollar er dafür bekam. Und da waren die Dollarbeträge aus allen Ländern aufgezählt,
natürlich,
in denen diese Folge ausgestrahlt wurde. Und er hat 49 Cent in Bulgarien verdient, zum Beispiel fürs Pfeifen.
Das ist
ganz lustig. Und in jedem Quartal hat er dann so einen Scheck über ein paar hundert Dollar bekommen. Und eines Tages, da wollte er dann wieder irgendwie pfeifen in dieser Episode. Und er sagte dann zu der Crew irgendwie, hey Leute, wisst ihr was? Ich habe gerade ein paar Dollar mal wieder verdient,
ja,
denn
ja,
jede Sekunde, die ich pfeife oder summe oder sowas, werde ich bezahlt. Und die nur irgendwie, Alter, willst du uns verarschen? Nein, 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 ich krieg wirklich das bezahlt. Und dann brachte er beim nächsten Mal diese ganze Auflistung mit und die Schecks und erklärte das und sagte, wisst ihr was, jedes Mal, wenn ich wieder so eine Abrechnung bekomme, dann schmeißen wir eine Party. Open Bar, Poker, Strippers und so weiter. Es stimmte alles bis auf die Stripper, sagte er. Es war eine Family Show, insofern gab es keine Strippers. Naja, und dann kamen eines Tages die Produzenten zu ihm und sagten, du summst da aber nicht etwas, wofür wir irgendwie bezahlen müssen, oder? Ist das ein bestimmter Song, den du da gerade pfeifst? Und Bryan Cranston, also natürlich völlig entrüstet, irgendwie, ey Leute, glaubt ihr, ich will was mit Plagiaten am Hut haben? I create my own songs, all original. Und das ist lustig. Und ein Freund von ihm, der war hinter der Kamera, der kam dann eines Tages zu ihm und sagte nur, pass mal auf, wenn Louis gleich zur Tür reinkommt, dann bist du ja unter der Küchenspüle und versuchst gerade irgendwie den Mülleimer zu reparieren oder irgendwie sowas. Und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht eine ganz gute Situation, in der du wieder pfeifen könntest. Und Bryan Cranston nur, great idea, Jim.
Ich muss dich unterbrechen, jetzt kommt Anneke.
Das ist sehr cool. I think he just wanted a party.
Okay. Das ist Christian Thees im Studio von SWR3.
Ach, cool. Hi.
Hallo, Annika. Hi, hi.
Hi. Hallo.
Hi, hi. Wie schön, ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Es ist unglaublich.
Annika Kim Sanau ist da.
Hallo.
Hör mal, ihr habt euch ja Ewigkeiten nicht gesehen, ey. Ewigkeiten nicht gesehen.
Das ist lange her, ne?
Ja, mehrere Stunden.
Seht ihr euch jemals in Berlin eigentlich? Oder reicht euch eigentlich diese Hamburger Zeit?
Manchmal beim Einkaufen oder wenn wir...
Beim Einkaufen laufen wir uns über den Weg und meine Kinder wohnen hier gleich um die Ecke. Also der Papa wohnt da und deswegen begegnen wir uns ab und zu. Und als ich früher hier auch noch gewohnt habe, ich bin vor einem Jahr nicht getrennt, aber weggezogen, da sind wir uns auch so...
Da haben wir uns öfter gesehen, ja.
Laufen. Da waren die noch im Kindergarten.
Wie habt ihr euch kennengelernt, Andreas? Ich glaube, die Kennenlernbegegnung von euch beiden, da ist Stoff drin. Da gibt es irgendwas Lustiges.
Ja, wieso denn?
Andreas hat es angedeutet.
Ach, du meinst, weil wir nichts anhatten?
Cool.
Ja,
cool.
Das war sehr speziell, unsere allererste Begegnung. Muss man echt sagen, da waren wir beide so noch sehr jung, ne? 2005.
Ja, da war ich 20. Und du? 23, ne? 22.
Ja,
21.
Ja. Oh. Genau. Auf jeden Fall war es sehr witzig. Wir haben uns kennengelernt,
am Set eigentlich zu dem Kinofilm FC Venus damals. Und wir machten so, kam ans Set, hallo, ja. Okay, Anneke, ziehst du dich mal aus? Andreas, ziehst du dich mal aus? Und wir so, wie bitte? Ganz ausziehen? Ja, ganz nackt sein. Und Anneke, bitte?
Naja, wir wussten schon, dass wir eine Liebesszene hatten oder irgendwie sowas. Ein Liebespaar, das morgens aufwacht. Aber ich glaube, wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, nackt sein zu müssen.
Komplett nackt.
Und haben jeder auf unterschiedliche Art versucht, die Regisseurin zu überreden, dass das nicht so stattfinden muss. Und warum man nicht im echten Leben ist, man da auch immer total angezogen, so ungefähr. Das hat sie uns nicht abgenommen und nicht durchgehen lassen. Und so mussten wir komplett nackt sein und waren beide etwas schüchtern und unsicher. Aber es ist echt eine gute Szene
geworden. Ja, es ist wirklich lustig geworden. Und das war halt so witzig. Man kannte sich nicht wirklich, hat sich mal guten Tag gesagt. Und plötzlich war man splitterfasernackt und hat halt miteinander
gespielt.
Gespielt und geschmust.
Gespielt?
Ja, wir haben Schmusen gespielt.
Geschmielt.
Geschmielt. Anneke, ist dir das denn im Laufe, sag ich mal, der Zeit leichter gefallen, wenn es mal wieder so eine Nacktszene gab? Gewöhnt man sich dran?
Wird das jetzt die ganze Zeit um sowas gehen? Dann habe ich noch einen Termin. Ich dachte, das ist hier so ein intellektueller Treff.
Ja.
Habe ich da was falsch verstanden?
Kannst du dir das mit Andreas vorstellen, dass das ein intellektueller
Treff ist? Von meinen Knien und von meinem Mund. Du fandst das gut. Hast gesagt, die Augen müssen nicht zu sehen sein. Okay,
also,
toller Podcast.
Also Anneke, entschuldige bitte. Den Kameraausschnitt, den hast du gewählt. Du warst diejenige, die den Kameraausschnitt
kannst
gewählt hat.
Kannst ja so viel behaupten,
wie ach, man sieht ja meine Brüste. Mehr muss man ja nicht sehen.
Nein, also pass auf. Das kommt demnächst wieder auf mich zu und es ist viele Jahre nicht auf mich zugekommen. Gott sei Dank, ich klopf auf Holz. Aber jetzt kommt es demnächst wieder auf mich zu, dieses Nacktsein und Sex haben und so. Und ich denk so, Mann, irgendwann ist doch mal gut so. Es wird nicht einfacher. Nee.
Es wird nicht
also
einfacher.
Ich mochte das auch nie, diese Nacktszenen. Ich fand das immer auf eine Art befremdlich, weil man mit einer Person, die man nicht kennt, plötzlich so intim sein soll und versucht, so einen Weg zu finden, wie stellt man das her? Und ich, was Anneke gesagt, ich hatte das jetzt Jahrzehnte auch nicht mehr.
Mir fällt aber was ein, was wir gemacht haben. Erinnerst du dich? Wir haben Fußballcamp gemacht, bevor wir gedreht haben. Und wir haben unsere Figuren aufgestellt.
Ja, das stimmt. Ja, okay.
Und da haben wir uns alle schon so ein bisschen kennengelernt und sind uns näher gekommen.
Ja.
Das wird ja heutzutage kaum noch gemacht. Wir hatten ja richtig Raum auf eine Art. Wir konnten erstmal Fussi spielen und trainieren. Waren da nur die Frauen oder waren die Frauen und Männer gemischt?
Wir waren gemischt. Und vor allen Dingen war das dieses Figurenaufstellen. Das
ja,
war
das
total
Figurenaufstellen
gut.
War total geil. Das heißt, auf eine Art waren wir uns ja schon nahe gekommen. Aber so richtig interagiert miteinander hatten wir halt noch nicht. Und dann auch so nackt und jeder ist so auf seine Art charmig.
Ja.
Das war halt echt abgefahren. Und ich habe das einmal gehabt, dass ich nochmal so eine Sexszene machen sollte, wo ich dann auch vorher gesagt habe, mir fällt das so schwer. Muss das denn sein, so ungefähr?
Ja.
Und da hat der Regisseur das so wenig gemacht und so wenig gezeigt und so, dass das so ästhetisch war und verfremdet, dass das eine total lustige Aktion. Stefan Krohmer ruft an.
Das ist unser Regisseur vom Polizeiruf.
Jetzt ruft unser Regisseur vom Polizeiruf an. Stefan Krohmer. Das, ja, dass das dann irgendwie so ein Gekicher wurde. Total lustig und Spaß gemacht hat sogar, weil ich so vorher so viel Panik gemacht hat, dass ich dann wirklich sehr relaxed war. Und ein andermal mit Stefan Krohmer hatte ich eine Sexszene zu spielen und habe vorher geheult, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht. Und dann hat der Schauspieler Christian Brückner netterweise richtig, ich zitiere, gesagt, okay, ich halte meinen Arsch in die Kamera.
Und er wurde dann als deiner verkauft, ja?
Genau.
Ja, sehr schön. Nein. Da, wenn es richtig ins Licht gesetzt wird, ist ja alles
nein,
gut.
Nein, das war auch vollkommen in Ordnung. Aber da war ich halt, das war mein erster Film, das weiß ich noch. Ich war so aufgeregt.
Ja,
deswegen,
klar.
Ja, das ist, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute da Bock drauf haben.
Ist nie einfach, glaube ich.
Nee.
Wer war denn von euch der bessere Fußballer, wenn ihr zusammen im Fußballcamp wart?
Der bessere Fußballer.
Ich war Torfrau.
Anneke war Torfrau, ich war Stürmer.
Ah.
Und das war ja so, dass eine Frau im Frauenteam gefehlt hat und es dürfen nur Frauen in dem Frauenteam mitspielen, die mit einem von den Jungs...
Was haben.
Was haben. Und deshalb...
Haben die uns zusammengebracht in der Geschichte.
Juri und...
Oh. Kim.
Kim. Torwartfrau Kim und Juri der Stürmer.
Profitorfrau.
Und ich war Kindergärtner.
Und das Lustige war, der Polizeiruftrainer, wollte ich schon gerade sagen, ich bin noch gaga. Der Dreh ist, wie gesagt, noch nicht lange. Der Torwarttrainer, ist so verrückt, dass man sich so doppelt.
Ja, ne?
Der Torwarttrainer, der hatte mich hier in Berlin zum Training geholt. Und dann kam ich auf den Platz und ich habe als Kind schon gerne Fußball gespielt. Also ich fand Fußball immer super. Und als ich gehört habe, ich darf in einem Fußballfilm mitmachen, habe ich mich tierisch gefreut. Und dann hieß es aber Torfrau. Ich dachte so, was? Und er schickte mich als erstes gleich ins Tor und meinte, stell dich mal rein. Merkst du selber, ne?
Hat ja gepasst.
Nee, hat nicht gepasst. Ich war viel, viel, viel zu klein. Ich bin 1,62. Der meinte, das ist ja ein Witz. Aber egal, wir machen jetzt Training. Und da haben wir wochenlang trainiert. Also wir haben ja alle viel trainiert. Wir waren alle gut, würde ich sagen. Wir waren, um die Frage zu beantworten, ich glaube,
wir beide waren die
gut.
Besten.
Gut.
Ne, wir beide waren die Besten.
Ja, wir waren die Besten.
Und habt ihr nicht einen Profi auch dabei gehabt? War
ja.
Das war doch mit Nora Tschirner damals,
Volker
oder?
Volker Ippich.
Und, die, und da war doch einer von... Ach, von St. Pauli. Ich dachte, das war ein HSV-Spieler, nee, war dabei nee, gewesen nee, nee. Sogar.
Nee,
St. Pauli. Volker Ippich.
Weil unser Regieassistent war Bruno Grass. Der Sohn von Günter Grass. Und ich normalerweise kann mir keinen Namen merken.
Der macht jetzt übrigens Regie, richtig cool.
Genau, der war Regieassistent und der war St. Pauli-Fan und der war Freund von Volker Ippich. Und Volker hatte Bock und Volker hat es auch super gemacht.
Super, ja.
Super gemacht. Ja,
ja krass war das.
Cooler Typ.
15 Jahre ist das her.
Ja, Wahnsinn. Und wir haben wirklich viel Fußball gespielt, auch immer vorher aufgewärmt und so. Wir waren alle sehr fit.
Stimmt.
War ein lustiges Team. Lustiges Erlebnis.
Sag mal, Annike, das glaube ich, ich weiß gar nicht, gab es in Stuttgart damals auch so viele lustige Erlebnisse da? Du warst ja mal in Stuttgart eine Zeit lang.
Ja.
Also ich kann es überhaupt nicht. Ich, da darf auch keiner jetzt hören, ich muss unter uns bleiben. Aber du bist ja zum Studieren, bist du damals nach Stuttgart gegangen. Wie hast du die Schwaben erlebt? Und uns hört ja jetzt keiner zu. Also jetzt kann man auch mal ehrlich sein. Was war anstrengend bei den Schwaben auch mal?
Ich habe das eigentlich ganz gut gefunden da. Ich wusste, ich werde hier nicht für immer bleiben können. Das ist nicht mein Ort. Das ist ja auch so eine Talsenke und überhaupt mal keine Möwe.
Wie eine Möwe.
Und keine
Möwe.
Ja.
Und irgendwie war das nicht so, natürlich war das klar, dass das nicht so wirklich meine Welt ist, aber ich bin immer neugierig auf umgucken, rumgucken, was gibt's noch, wie sprechen die Menschen woanders. Und von daher war das eigentlich ein tolles Erlebnis. Ich habe als Putzfrau gearbeitet für die Kirche, ich glaube Caritas,
ja.
Alten- und Krankenpflege sozusagen, das hatte ich vorher schon gemacht. In Norddeutschland, da durfte ich ein bisschen mehr machen und da durfte ich nur putzen und einkaufen. Und die fand mich total toll. Und eine Dame hat zu mir gesagt, Sie, Frau Sarnau, wenn das mit Ihrer Schauspielerei, ich kann das nicht so gut nennen, nichts wird,
oh,
Sie
werden
mal a prima Hausfrau.
Und hat sie recht gehabt? Bist du eine prima Hausfrau geworden?
Ah, es wäre cool, wenn ich jetzt noch so ein Bild von meiner Wohnung mit hätte, von wie es aussieht. Nein.
Keine Top-Hausfrau.
Ich kann gut sauber machen, aber ich kann überhaupt nicht aufräumen. Es liegt immer überall alles rum. Es macht mich wahnsinnig.
Oh, das heißt, dieser Prozess, dieser eine Schritt Ordnung halten, mit dem bist du nicht so vertraut. Weil das ist so geil, wenn man es schafft, Ordnung zu halten.
Ja, und ich liebe Ordnung. Da habe ich so das Gefühl, alles blüht auf. Hier bei Andreas sieht es ja auch so, boah, aus so. Und bei mir, das geht gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe so viele herrlich. Kinder. Ich habe 2 nur.
Aber wie sieht es ordentlich aus? Oder würdest du sagen, unordentlich?
Hammer ordentlich. Und wenig, das ist so wenig Stuff, ne?
Ja.
Wie cool, Andreas. Das freut mich. Ich kriege ja auch immer nur per Video einen kleinen Ausschnitt von deiner Wohnung. Aber jetzt haben wir mal die offizielle Bestätigung. Ja. Da sieht's richtig, richtig anständig aus hier. Cool. Und Andreas ist ganz stolz. Der wird gerade größer.
Weil ich ja genauso ein unordentlicher Typ bin. Ja,
echt?
Ja,
vielleicht hat der eine so eine Kammer, wo alles drin ist.
Ja, genau.
So reingestopft.
Ich habe so ein Zimmer.
Ja. Ich weiß auch, Annika, dass du damals, als du in Stuttgart warst, hast du in Ludwigsburg, wo ja die Filmakademie ist, hast du heimlich Filme gedreht mit Studenten.
Ja, woher weißt du das?
Warum musstest du das denn, hast du selber mal erzählt, warum musstest du das heimlich machen?
Weil unser Schauspielschuldirektor total dagegen war. Der fand das nicht gut. Wir sollten Bühnenschauspieler werden und SchauspielerInnen. Und die fand das nicht gut.
Also wurde dir das verboten, richtig? Oder?
Uns wurde davon abgeraten, das zu tun. Und die meisten haben sich dran gehalten und ich habe mich nicht dran gehalten.
Ach, interessant.
Ach, guck mal.
Und er hat dann gesagt, naja, jetzt wirklich, aber nicht so oft. Und macht das denn Spaß? Ich so, ja. Der war sehr väterlich für mich.
Ich habe das lustigerweise jetzt schon öfter von Kollegen gehört, die auf der Schauspielschule waren, denen wurde gesagt, ihr dürft aber während dieser Zeit nicht drehen. Das ist euch schon klar. Aha. Während des Studiums
ja.
Nicht drehen.
Ah, ja. Ja, aber ich meine, ich habe gar kein Geld damit verdient.
Nee, aber,
ja, aber lustig. Ja, weil man sich voll konzentrieren soll, ne?
Anscheinend,
ich natürlich an den freien Tagen gemacht.
Und hast du eigentlich richtig diese, bist du Diplom-Schauspielerin?
Ja, ja. Ich habe mein Jodeldiplom.
Und bist du Staatsschauspielerin?
Ah, das habe ich gehört. Leider nein.
Nicht.
Gut. Aber weißt du was, Andreas? Das ist witzig, dass du gerade den Staatsschauspieler erwähnst, weil wir hatten es in der letzten Podcast-Folge davon. Ach, du hast es sogar gehört. Ach, du warst das. Und das Lustige ist, Olwitz, das wirklich auch, das Lustige ist, Annika Andreas, das wirst du nicht wissen wahrscheinlich, hat in ihrer Familie einen Staatsschauspieler, einen sehr bekannten, großen Schauspieler.
Oh, ist das toll, dass du das erwähnst.
Zu seiner Zeit. Ja, das ist Hans Söhnker tatsächlich.
Das habe ich akustisch nicht
Hans
verstanden.
Söhnker.
Hans Söhnker.
Ein Mann mit einer ganz besonderen Vita, für den Annika 2018 auch eine großen sozusagen Auszeichnung entgegengenommen hat, nämlich vom Staat Israel als Gerechter unter den Völkern, wie es ja heißt, weil er im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt hat. Das ist so ein tolles Stück Familiengeschichte natürlich. Wie erinnerst du noch diesen Moment, als du diese Auszeichnung entgegengenommen hast? Das muss ja überwältigend gewesen sein.
Ja, ich wusste schon vorher, dass ich sehr aufgeregt bin, weil ich den Mann, der das sozusagen initiiert hatte, den Walter Frankenstein, kennengelernt habe. Der hat sich während des Holocaust hier in Berlin versteckt, war Vater von zwei Kindern, hat während der, wenn alle Leute in den Bunker gerannt sind während der Bombenalarmsituation, ist er hier rumgerannt und meinte, er hatte Freizeit in Anführungsstrichen und hat versucht, Essen zusammen zu klauben für seine kleine Familie. Also das zweite Kind ist geboren während des Krieges und der hatte mehrere Menschen, von denen er meinte, sie haben ihm das Leben gerettet, unter anderem, also weil er meinte, es brauchte mindestens 10 Leute im Durchschnitt, um einen Menschen durch den Krieg zu bringen sozusagen, also einen jüdischen Mitbürger und kriegst gleich eine Gänsehaut. Und mein Onkel war, Urgroßonkel, weit weg, ne, war einer davon. Und der hat das initiiert, dass er diese Auszeichnung bekommt. Und den habe ich also vorher kennengelernt. Und das allein war schon so berührend, einen Zeitzeugen kennenzulernen. Und ich kannte eine Familie, oder kenne die immer noch, die Familie Engel. Die sind totale Fans und Freunde von Hans Söhnker gewesen. Und wir alle zusammen saßen und haben Geschichten getauscht oder beziehungsweise die haben Anekdoten von früher aus dem Krieg erzählt. Das sind keine jüdischen Berliner gewesen, sondern Berliner, die auch Schlimmes erlebt haben, ausgebombt, Familienmitglieder verloren und so weiter, ganz schlimm. Und wir hatten so eine gute Zeit miteinander und dann zu wissen, die sind alle dabei, während ich diesen Preis bekomme.
Oh, das war
Es war so berührend und ich dachte so, ich war aufgeregt und ich wusste, es ist eine Schulklasse, so Teenager und ich wusste, ich muss was, darf was sagen und dann dachte ich so, okay, was sage ich jetzt, ne? Und mir war es wichtig, dass ich irgendwas sage, was in die Zukunft weist sozusagen und dann habe ich hauptsächlich zu diesen jungen Leuten gesprochen, aber mir kamen einfach so die Tränen, als ich diesen Preis bekam und der, wie heißt er denn? Ja. Na, wie heißen die, die den Staat vertreten, bin ich blöd? Der Außenminister? Nein.
Die den Staat.
Egal, es hat der mir den Preis überreicht hat, auf jeden Fall, der hat auf Englisch erzählt, von seiner eigenen Familie Sachen erzählt und so positiv geredet und so toll, dass als der mir dann diese Auszeichnung gab, Und gleichzeitig hat das noch eine andere, ein Kollege von Hans Zönker bekommen, ein Freund und Kollege, und dessen Tochter und Sohn haben den Preis entgegengenommen. Es war einfach Gänsehaut. Gänsehaut pur.
Und du hast deinen Großonkel selbst aber auch noch miterlebt, ne? Also du hast,
ich habe ihn leider nicht kennengelernt. Kaum. Ich habe ihn geguckt. Ich habe ihn noch mehr geguckt, als ich wusste, dass das mein Verwandter ist.
Ach, Wahnsinn, ne?
Ja, ich habe ihn vorher gesehen, als Kind. Habe meiner Mutter davon erzählt, dass ich den ich da immer gucke, so toll finde. Und hat sie gesagt, ach so, ja, das ist dein Urgroßonkel. Das ist von Uroma Lala dein... Mein Gehirn ist ein bisschen durch die Hitze, aber der Cousin. Und ich so, im Ernst?
Und dann hast du aufgehört, den zu gucken.
Nein. Aber das fand ich total toll. Aber es kannte in meinem Alter keiner den. Deswegen habe ich das so für mich behalten. Weil ich habe immer gerne alte Filme geguckt und fand den immer toll. Fand auch Hans Albers toll.
Ja, schon, der hat ja in den 30er Jahren schon angefangen zu drehen und hat, glaube ich, bis Ende 70er gedreht.
So viel gedreht. Wahnsinn.
Guck mal, Andreas, nie warst du einem Staatsschauspieler näher als in dieser
Augenblick. Ja, jetzt berührt.
Oh, jetzt. Ich fühl.
Annika fasst
gerade
aufs Knie.
Aber darf ich mal was ganz kurz noch sagen? Und dann können wir über was anderes reden.
Gerne.
Der Herr Engel hat ganz doll dafür gekämpft, dass eine Straße nach Hans Zönker benannt wird, hier in Berlin. Seit, glaube ich, jetzt mittlerweile 30 Jahren oder so. Und da der Bezirk, aus dem er kommt, immer CDU regiert war und Hans Zönker aber SPD-Mitglied, glaube ich, war, war das immer kompliziert. Und in den letzten Jahren hieß es immer, nee, es müssen mehr Frauen Straßennamen bekommen und so weiter. Aber es gab einen Menschen in Zehlendorf, Herrn Urlaub, und der hat da weiter gekämpft, zusammen mit der Familie Engel und mit Herrn Frankenstein vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall wird jetzt im Herbst, im September, ein Platz nach Hans Zönker benannt. Ein schöner Platz in Zehlendorf.
Ach, wie schön.
Und wir sind alle ganz aufgeregt, weil natürlich der Herr Engel ist, glaube ich, jetzt 93. Der Erich, der wartet wie wild darauf, dass er das noch erlebt. Und er sagt die ganze Zeit, er schafft das nicht bis September. Aber wir reden alle gut auf ihn ein, dass er es doch schafft. Und der Herr Frankenstein kommt dann hoffentlich auch. Der ist auch schon ganz alt. Natürlich. Und pass auf, der Herr Frankenstein versucht auch, dass ein Platz benannt wird nach einer Lehrerin, die er hatte. Weil es gab er war jugendlich und Kinder und so, hatten gar keine Eltern da mehr oder sowas. Auf jeden Fall, es gab eine Lehrerin in Berlin, die hat sich um die gekümmert. Und die, oh Gott, ich mische es gerade mit der Schulleiterin, Namensgeberin der Schule von meinen Kindern, die war auch so krass, die Paula Fürst. Aber diese Dame, die er gekannt hat, er meinte, die ist, obwohl sie hätte flüchten können und so weiter, die ganze Zeit bei den Kindern gewesen. Und die ist mit denen mitgereist, als sie abtransportiert wurden. Und er versucht jetzt für sie auch diese Auszeichnung posthum zu erwirken und dass nach ihr auch ein Platz oder sowas benannt wird. Das macht er alles noch, dieser Mann.
Toll.
Toll, wenn man so eine Familiengeschichte hat, das ist irgendwo...
Wie man durchs Leben geht,
ein Geschenk.
Und positiv bleibt. Wahnsinn. Wir meckern wegen so einem Popelkram. Oder?
Annika, wie bist du durch die Corona-Zeit gekommen? Also hat es dich auch irgendwann gekriegt oder bist du da locker durchgesegelt mit dem ganzen Homeschooling und was nicht drum und dran?
Das war eher zwischendurch mal ein bisschen eine Sorge, dass man so das Gefühl hatte, die Kinder sind zu isoliert, die finden dieses Homeschooling nicht gut. Ja, dass das so vielen Kindern nicht gut tut.
Die haben gar keine Freunde getroffen, nur in der Zeit.
Wir haben heimlich immer einen getroffen, weil der war auch der hat schon einen verrückten, schrägen Husten angefangen zu kriegen, ohne Grund und so weiter. Da haben wir gesagt, uns ist es jetzt egal, wir treffen uns. Haben uns immer in irgendwelchen Spielplätzen, Gärten, öffentlichen Plätzen getroffen oder so. Weil das war verrückt teilweise.
Ja.
Nee, mir ging's gut. Richtig gut, nein, ich übertreibe.
Also reisetechnisch habe ich dir auch tatsächlich noch getankt.
Richtig gut, es war eine Top-Zeit.
Wie ging's dir denn, Andreas?
Ja, mir ging's. Ich hatte die Zeit meines Lebens. Nein, wir haben ja schon besprochen. Es ging, es war ein Auf und Ab, es war schwierig. Natürlich, weil ich wenig gearbeitet habe. Das war auf der einen Seite schwierig. Und natürlich auch, was du sagtest, die Isolation. Ja. Die meisten Gespräche hatte ich mit meinem Lieferando Jackson, der mir das Essen gebracht hat. Oder mit der Kassiererin beim Einkaufsladen. Es war schon schwierig. Und lustigerweise war ich gestern Abend das erste Mal Abends richtig in einem Restaurant Abendessen.
Und wie war das?
Das war ein schräges Gefühl, ganz ehrlich. Unter so vielen Menschen plötzlich zu sein.
Ach, krass.
Ja. Alle Tische waren voll und man...
Und kein Plastik dazwischen.
Ja, keine Abtrennungen, ja. Kein irgendwie Plastikgeschirr. So,
hast du es genossen?
Ja, ja, aber es war ganz... Ich habe einen Moment gebraucht.
Ja. Um dich sicher zu fühlen?
Ja, ich kam mir so ganz komisch vor, verrückt. Weil normal esse ich jetzt wieder richtig oder weißt du?
Ich esse ganz schnell. Zahlen!
Ja. Also war echt schrecklich. So eine halbe Stunde hat so gedauert und dann konnte man so relaxen und es war so schön, dann da draußen zu sitzen, unter freiem Himmel, Menschen zu sehen, Stimmen zu hören, Lachen zu hören.
Steh auf, ich schmeiß eine Runde!
Also, das ist schon verrückt.
Das
ist
krass, ja, das habe ich noch nicht gemacht.
Das ist ewig lang her.
Ja.
Echt, das ist so schön, ja.
Gut.
Anneke, kommst du bald wieder den Podcast uns besuchen?
Von mir aus gerne.
Gut, dann bist du damit gebucht.
Anneke, das freut uns, mich freut es voll, dass du da warst und wiederkommst.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Super. Dann,
schöne Fragen.
Dann sage ich mal Grüße nach Berlin. Ne?
Jo, hier, Grüße nach
Baden-Baden.
Baden-Baden.
Ja, magst du Baden-Baden?
Schönen Tag noch. Kannst du baden in Baden-Baden?
Könnte man machen, ja, aber...
Ja, dann mach mal.
Okay, dann gehe ich jetzt mal baden, ne? Ihr lieben Leute,
alles Gute.
Viele Grüße, Andreas. Wir sehen uns in 2 Wochen, beziehungsweise wir hören uns in 2 Wochen und sind gespannt, was da passiert ist. Und Anneke...
Ich bin auch neugierig.
Ja.
Anneke, du musst keine Angst haben vor Andreas. Er will nur spielen.
Ja, ja, ich weiß. Ich habe das nach 12 Jahren geschnallt.
Ein Podcast von SWR3.